Ja, zunächst danke ich noch einmal für die Einladung. Ich bin ihr sehr gerne nachgekommen, A, weil ich noch nie hier war. Und mir gefällt es, wenn ich mal wieder was Neues sehe. Und B, weil es Nahbereich ist. 12 Minuten Fahrt. Schön, wenn man sonntags auch als Prediger ausschlafen kann. Ja, ich habe ausgewählt den Wochenspruch für diese Woche. Ich liebe die Wochensprüche, sage ich ganz ehrlich, predige gern über sie. Zum einen, weil sie kurz sind, da kann ich nicht länger predigen. Und zum anderen, weil ich meine, dass die Summe der Wochensprüche im Großen und Ganzen das Wesen des christlichen Glaubens abbildet. Und einfach in einer sehr kompakten Art und Weise. Der Wochenspruch für den heutigen Sonntag und für die beginnende Woche steht im Daniel 9, Vers 18. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet oder eigentlich präziser mit unserem Flehen, also einem sehr dringenden Gebet, Bittgebet. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Die Situation, Daniel ist im babylonischen Exil im 6. Jahrhundert vor Christus, schon die Endphase der Zeit, die das Alte Testament schildert und aufgegriffen hat. Im babylonischen Exil zusammen mit anderen Judäern, was war der Grund dafür? Die Propheten deuten dieses Geschehen nicht einfach als ein politisches Ereignis, das die Stärkeren gewonnen haben, nämlich die Babylonier über dieses kleine Rumpf-Israel, nur der südliche Stamm Juda, sondern die Propheten deuten es so, dass Gott Israel bestraft hat für seine immer wiederkehrende Gottlosigkeit, Hinkehr zu anderen Göttern. Und das hat nun dieses zur Folge. Aber was kann der Daniel dafür? Der Daniel war ein junger Bursche, vielleicht 10 Jahre alt, als er ins babylonische Exil kam. Die Babylonier hatten aus Jerusalem, aus dem, darf ich so übertragen, aus dem Elite-Gymnasium in Jerusalem, begabte junge Knaben mitgenommen, um sie umzuerziehen und für ihr Reich einzugliedern und fruchtbar zu machen. Der Daniel, ein junger Bursche, aber er ist schon geprägt von einem frommen Elternhaus, denn er vertritt den Glauben Israels gegen die Vorschriften, die ihm auferlegt wurden. Er wollte sich halten, zum Beispiel an die Speisevorschriften, die im Gesetz Israels gegeben waren, in der Tora. Was konnte der junge Daniel dafür, dass er mit ins Exil gekommen war? War er nicht unschuldig? War er nicht ein Gerechter? Und so wird ja wirklich seine Frömmigkeit betont im Buch Daniel. Aber nun ist interessant, dass Daniel, und das ist das Erste, was ich unterstreichen möchte, Daniel erhebt sich nicht über seine Väter. Daniel sagt nicht, ich bin unschuldig, ihr seid schuldig. Denn das lesen wir ja beim Propheten Hesekiel, der ebenfalls ins Exil geschleppt wurde, ein paar Jahre später, und der dann dort auf das Sprichwort stieß: Die Väter haben saure Trauben gegessen und den Söhnen sind die Zähne stumpf geworden. Sprich, die Väter haben gesündigt und wir müssen es ausbaden. Bei Daniel könnte man sagen: Jawohl, bei Daniel und seinen Freunden, 10-, 12-jährige Burschen, was können die dafür? Außerdem bei der Erziehung, die der Daniel offensichtlich genossen hat und wie er sich an die ihm vorgegebene Tora halten wollte, was konnte der dafür? Und nun erhebt sich Daniel nicht über seine Väter, sondern er stellt sich unter die Schuld der Väter. Er schließt sich mit ein. Wir haben in Daniel 9 ein Bußgebet von Daniel, Und das ist also wirklich ein bibelkundliches Eselsbrückle in Esra 9 und in Nehemia 9. Und alle diese Bußgebete sind aus einer ähnlichen Zeit, nämlich Exil und nachexilisch, 6. und 5. Jahrhundert. 9, 9, 9. Also nicht 3, 3, 3, Isis Keuleroi, sondern 9, 9, 9, drei Bußgebete in der Bibel. Daniel, Esra, Nehemia. Daniel stellt sich unter die Schulterväter und überhebt sich nicht. Er sagt nicht, ich bin besser. Ich war unschuldig. Er sagt, wir haben gesündigt. Er schließt in sein Bußgebet sich und die Generation vor ihm ein. Ich denke da an einige Jahre, Jahrhunderte früher, an den Elia, der bekennt, also geflohen ist vor der Isebel, ich bin nicht besser wie meine Väter. Vielleicht hat er das eine Zeit lang gedacht, ich bin besser. Die Väter haben saure Trauben gegessen und wir müssen es ausbaden. Wir sind die Besseren, wir sind unschuldig. Ich erinnere mich an meinen Geschichtsunterricht. Schon eine Weile her. Und ich erinnere mich, wie der Geschichtslehrer sagte, so etwas wie im Dritten Reich unter der Nazi-Herrschaft wird sich nicht mehr wiederholen. Ich war damals 14, aber das habe ich ihm nicht geglaubt. Nach ein, zwei Generationen, das erleben wir heute auch in Umfragen, dass unter der nachwachsenden Generation viele Dinge aus jener Zeit nach 80 Jahren nicht mehr bekannt sind. Und das ist ja ein Wesenszug der Geschichte, wie sich Ereignisse mit anderen Namen, aber doch ganz ähnlich wiederholen. Nein, wir sind nicht besser wie unsere Väter. Und vielleicht betrachten Sie auch manche Entwicklungen mit Sorge in unserer Zeit. 80 Jahre später. Vergesslichkeit. Wiederholung. Es gibt ja biblische Bücher, die das gerade zum Prinzip haben, zum Beispiel das Richterbuch. Wenn man das liest, muss man sich fragen, ja, warum ständig? Haben die nichts gelernt aus der Geschichte? Jede Generation neu, jede Generation muss neu ihre Werte leben und auch den Glauben integrieren oder eben nicht. Und ich denke, da sind wir in einer sehr kippeligen Phase. Also ich bin ja eingeladen als Prediger und nicht als Wahlkampfredner, oder? Ja, ich habe jetzt extra eine schwarze Hose, weil du einen grünen Pullover hast. Ich denke, ein bisschen und eine rote Krawatte. Also ich vertrete eigentlich hier alles so, von daher. Nein, aber vielleicht geht es Ihnen wie mir. Wahlkampf erlebe ich so, die Schlimmen sind die anderen. Und wir machen alles richtig. Ich mache alles richtig. Oder ich denke an manchen Skandal in der Politik, aber auch sonst, wo die Wahrheit immer nur scheibchenweise herauskommt. Und man sich so lange verteidigt, solange das irgend geht. Nein, ich habe keinen Fehler gemacht. Ich bin der Gute und die Bösen sind immer andere. Wie hat Reinhard May gesungen, der Mörder ist immer der Gärtner, aber ich nicht. Das gefällt mir an diesem Daniel. Er hätte eigentlich sagen können, und so wurde er auch vorgestellt, ich bin doch ein Gerechter. Ich bin doch nicht schuldig, dass ich im Exil bin. Bin 10 Jahre alt. Die Väter haben saure Trauben gegessen und uns sind die Zähne stumpf geworden. Die Bibel ermutigt uns, dass wir zu unserer Schuld stehen. Und ich denke manchmal, wenn wir Christen es nicht können, die wir Jesus kennen, den Gekreuzigten, wer soll es dann können? Und das bedauere ich manchmal wahrzunehmen, dass es bei Christen auch oft so schwer ist. Kennen Sie das älteste Gesellschaftsspiel der Menschheit? Das älteste Gesellschaftsspiel? Es ist nicht, Mensch, ärgere mich nicht. Es ist das Schuldverschiebespiel. Adam sagte, die Frau. Die Frau sagte, die Schlange. Die Bibel verschweigt, was die Schlange gesagt hätte. Das sind ja die Leerstellen, die man gerne füllt. Eigentlich bin ich grundsätzlich dagegen, Leerstellen zu füllen, vor allem nicht in der Bibel. Aber jetzt mache ich es einmal, eine Ausnahme. Ja? Ich vermute, die Schlange hätte gesagt, Gott. Der Schuldige ist immer der andere. Und ich bedauere sehr, wenn das auch bei uns Christen so ist. Weil ich meine, wir wären ein Zeugnis für unseren Glauben, wenn wir ich sagen könnten, auch bei Schuld. Da ist der David ein großes Vorbild. Übrigens, das unterscheidet ihn von Saul. Das ist vielleicht mit ein Grund oder sehr wahrscheinlich, dass David nicht verworfen wurde im Unterschied zum König Saul. Weil er, nachdem ihn Nathan, der Prophet, auf seine Schuld hingewiesen hatte, sagte, ich habe gesündigt, ich, Psalm 51, nur ich, dieser vielleicht bekannteste Bußpsalm aus dem Psalter, wo David eben seine Schuld bekennt und sie nicht weiterschiebt. Er macht nicht das Schuldverschiebespiel. Er hätte ja auch sagen können, warum muss die Bathseba auf dem Dach da oben baden? Die soll da in ihrem Haus baden, wenn ich da oben spazieren gegangen. Die ist schuldig. Das wäre zutiefst menschlich, was wir unzählige Male erleben, dass man nicht ich sagt zu seiner Schuld, sondern immer die anderen. Ich erlebe das häufig als Erstreaktion. Und ich sage noch einmal bedauernd, gerade auch bei Christen, und verstehen Sie mich nicht falsch, ich behaupte nicht, dass ich es nicht auch mache. Also Daniel erhebt sich nicht über die Väter, sondern stellt sich mit unter ihre Schuld. Da müssten wir jetzt Daniel 9 komplett lesen. Wenn jetzt mein Manuskript schon aus wäre, würde ich das tun, weil dann würde ich die Predigtzeit auch rumbringen. Jetzt geht es im zweiten Teil des Verses, worauf verlässt sich Daniel? Das ist jetzt mein zweiter Punkt, nämlich, er sagt zuerst, worauf er sich nicht verlässt. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit. Nicht Gerechtigkeit, ich bin recht und ich bin recht vor Gott. Ich würde das lieber als Selbstgerechtigkeit bezeichnen. Ich bin gerecht. Ich bin gerecht vor Gott. Auch hier etwas, was ich vielfältig wahrnehme. Ich habe nichts Unrechtes getan. Ich habe ja vorher gesagt, ich war 8 Jahre Gemeindepfarrer in Bayersbronn und Thonbach, wo der Schwarzwald am schönsten ist und die Gastronomie am besten. Und ich habe bei vielen Hausbesuchen ähnliche Sätze erlebt. Warum bin ich krank? Ich habe mir doch nichts zu Schulden kommen lassen. Nicht wie jener reiche Jüngling sagt, ich habe doch die Gebote gehalten. Ich habe ein ordentliches Leben geführt. Nicht Krankheit verstanden als Strafe, das ist schon der erste fragwürdige Punkt, aber darum geht es mir heute nicht, sondern diese Selbstgerechtigkeit. Ich bin doch ein ordentlicher Mensch, ich habe ein ordentliches Leben gelebt. Ich habe niemand was getan. Warum? Nicht oder das Denken, ich bin gut, ich bin fromm, ich bin gut. Die Bibel lehrt uns ein anderes Menschenbild. Ich denke, im Denken über den Menschen ist es eine Entscheidung, welches Menschenbild wir teilen. Die Bibel teilt nicht das Menschenbild, dass wir gut sind. Ab dem 3. Kapitel der Bibel geht es los in der Bibel und da ist sie sehr, sehr deutlich und klar, vielleicht eine Zumutung für uns gelegentlich. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf, lesen wir vor und nach der Sintflutgeschichte in 1. Mose 6 und 8. Oder da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und das Entscheidende bei diesen Aussagen ist, dass der Maßstab ist das Verhältnis zu Gott. Es ist keine Frage, dass wir auch Gutes tun, das wäre ja furchtbar, wenn es ganz so schlimm wäre. Dass wir auch Gutes tun, aber wenn Gott der Maßstab ist, geht es um 100% und nicht um 99. Denn da ist Gott radikal und total. Und das ist das biblische Menschenbild, an dem sich Ideologien und vielleicht wir uns gelegentlich reiben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Aber ist nicht doch die Gerechtigkeit das Ziel? Wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sagt Daniel, betet Daniel, aber ist nicht doch Gerechtigkeit das Ziel? Also wenn ich denke an Psalm 1, den Eröffnungspsalm des Psalters, da wird ja der Gerechte und der Gottlose gegenübergestellt und das Ziel ist tatsächlich, der Gerechte zu sein. Die Frage, ob sich das mit einem Denken der Sündlosigkeit biblisch verbindet, oder ob man Gerechtigkeit nicht anders verstehen muss. Natürlich will Gott, dass wir ein Leben führen, das sich an seinen Geboten orientiert. Das ist der erste Schritt der Gerechtigkeit. Dass wir ein Ziel haben. Was ist mein Lebensziel? An was orientiere ich mich? Und da gibt es eine Fülle von Orientierungsmöglichkeiten. Und das Biblische ist nur einer. Eine Orientierungsmöglichkeit. Und natürlich will Gott, dass wir uns in seinem Wort orientieren, das will auch Psalm 1. Aber es verbindet sich mit der Erkenntnis, wir werden es nie zu 100% schaffen, egal wie wir uns anstrengen. Ich halte das Bild von der Heiligkeit, dass wir immer heiliger werden, für nicht zutreffend, sondern wir werden in immer wieder neuen Lebenssituationen auch schuldig werden. Aber dass das unser Ziel ist, unser Wollen, darf ich so in einem Satz bündeln. Der Gerechte ist der, der weiß, dass er nicht gerecht ist. Dass ich im göttlichen Maßstab ein Sünder bin und bleibe. Das hebt natürlich das andere nicht auf, dass wir uns an seinem Wort orientieren. Und ich denke, die erste Seligpreisung von Jesus in der Bergpredigt lehrt uns das, wenn Jesus sagt, selig sind die, arm sind am Geist. Selig sind die, das zugeben und die ehrlich sind und die sagen, jawohl, ich brauche den Heiland. Vertrauen worauf jetzt das andere, also nicht auf unsere Gerechtigkeit. Nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Das hebräische Wort Barmherzigkeit hat die Grundbedeutung Mutterleib. Da ist das Kind geborgen, umgeben, eingehüllt in die Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, das ist etwas ganz Inneres. Nicht für die Bibel ist der Sitz der Gefühle in der Bauchregion. Ja? Deshalb haben Menschen mit einem etwas Bauch viel Barmherzigkeit. Und ich, bitte? Ja, ja. Arbeiten Sie dran. Aber dass die Bibel solche menschlichen, ja, man sagt anthropomorphe, menschliche Bilder verwendet, nicht? Das sagt ja etwas aus. Barmherzigkeit ist eines der innersten Gefühle Gottes. Ich finde es schön, dass die Bibel von Gott als einem Gott spricht, der Gefühle hat. Ich denke, so Urgottesvorstellungen, nicht Gott wie ein unbeweglicher Buddha im Himmel, der kein Gesicht verziehen kann und nichts, das ist nicht zutreffend biblisch. Gott, es ist sogar von der Seele Gottes die Rede. Der hat Gefühle. Und eines der innersten Gefühle ist Barmherzigkeit. Wenn man sich über jemand erbarmt, sodass es einem den Magen zusammenzieht, dass einem wehtut im Leib vor Erbarmen. So ist Gott. Und jetzt zeigt sich göttliche Barmherzigkeit gerade in Krisen. Und es gibt ja die schöne Beschreibung Gottes im Psalm 103. Barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Güte. Und das geht ja zurück. Das erste Mal haben wir eine ähnliche Formulierung im Zusammenhang mit dem goldenen Kalb. Israel sündigt wenige Wochen, nachdem sie die 10 Gebote bekommen haben und Gott begegnet sind. Und dann bauen sie das goldene Kalb. Und dann heißt es am Ende ein Bekenntnis von Mose: Gott, barmherzig, geduldig, gnädig, große Güte. Er verwirft Israel nicht. Muss dazu sagen, aufgrund der Fürbitte von Mose. Und das wiederholt sich im Psalm 103 und auch Psalm 103 ist auf diese Mosezeit bezogen, auf die Zeit des goldenen Kalbes. Barmherzig, geduldig und gnädig ist der Herr. Gegenüber dem Sünder, gegenüber dem, der nicht gerecht sein kann, so sehr er sich anstrengt. Gott ist barmherzig. Und eine kleine sprachliche Anmerkung, Barmherzigkeit steht hier in der Mehrzahl. Das haben wir im Deutschen nicht möglich. Barmherzigkeiten gibt es im Deutschen nicht. Und hier im Hebräischen steht, große Barmherzigkeiten. Immer wieder ist Gott barmherzig. Und von dieser Barmherzigkeit leben wir bis zur Stunde, bis zur Gegenwart. Wir leben von den Barmherzigkeiten. Und jeden Morgen ist Gottes Güte neu. Und deshalb macht er jeden Morgen hell, weil seine Güte neu ist. Jeden Morgen. Und seine Barmherzigkeit ist groß. Barmherzigkeiten. Unsere Gerechtigkeit reicht nicht, das sagt einer, dem man sagen kann, du warst doch gerecht, du Daniel, du junger, fromm geprägter Junge, der das gelebt hat am heidnischen Königshof. Deine Erziehung in der Orientierung am Wort des Herrn, du bist doch ein Gerechter gewesen. Nein, wir verlassen uns nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf Gottes Barmherzigkeit. Davon leben wir, jeden Morgen neu. Und ich schließe, die Barmherzigkeit Gottes hat ein Gesicht. Und das Gesicht dieser Barmherzigkeit heißt Jesus Christus. Ich habe mich immer wieder gefragt, ich schließe mit einem persönlichen Wort, ich habe mich immer wieder gefragt, ich habe viele Situation meines Lebens in Erinnerung, warum bin ich Christ? Warum glaube ich an Jesus? Es gibt doch so viele andere Angebote. Und was mir immer die Begründung war, die Art und Weise, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, überzeugt mich immer wieder. Und im der Art und Weise, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, da erkenne ich Gottes Barmherzigkeit. Gottes Barmherzigkeit im Angesicht Jesu Christi. Da ist gerade ein kleines Kind reingekommen. Ja? Ich nausige, wegen dem sage ich, es hat mich gestört. Es hat ja heute widersprochen. Nicht als die Mütter und Väter die Kinder zu Jesus brachten, das waren Säuglinge. Nicht, da haben sich die Jünger aufgebaut. Jesus nur für die, die schon denken können. Und dann sagt Jesus, lass die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht. Denen gehört das Reich Gottes, Barmherzigkeit. Also die Ehebrecherin zu ihm brachten nicht und die hatten schon Steine in der Hand, um sie zu steinigen. Dann hat er nicht gesagt, Ehebruch ist kein Problem, sondern wer ohne Sünde ist. Und die Ehebrecherin erfährt die Barmherzigkeit Gottes. Und dann hängt Jesus am Kreuz und dann führt er noch ein Seelsorgegespräch mit einem Terroristen. Und er sagt nicht, jetzt habe ich mit mir selber zu tun. Ich habe auch Schmerzen. Sagt er zu einem Terroristen, der sich ihm anvertraut, heute bist du mit mir im Paradies. Der konnte nichts mehr für Gott tun. Also da war die Gerechtigkeit bei null. Und dann sagt Jesus, mit mir heute im Paradies. Zu einem Terroristen. Das ist die Barmherzigkeit Gottes. Amen.